Inshallah ta'ala machen wir heute mit dem Satz, wo der Imam Al-Qayrawani sagt, وَأَنَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدِ بِذَاتِهِ وَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِعِلْمِهِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وَعَلَى الْمُلْكِ احْتَوَى وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتُ الْعُلَى وَأَنَّهُ und das Er, wer Er? Allah. Er spricht die ganze Zeit über Allah. وَأَنَّهُ und das Er فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدِ بِذَاتِهِ dass er über seinen edlen Thron mit seinem Wesen وَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِعِلْمِهِ und er ist überall mit seinem Wissen. Mit seinem Wissen. خَلَقَ الْإِنْسَانِ er erschuf den Menschen und er weiß, was in seinen Nefs, in seinen Brüste eingeflüstert wird. Und er ist näher zu dem Mensch als der Halsschlagader zu dem Mensch selbst. Ja? Und jedes Blatt, was runterfällt, Allah weiß Bescheid über sie. Und jede Körnchen oder jeden Korn in den Finsternissen der Erde, es ist alles in einem deutlichen Buch. Er hat sich über den Thron erhoben und er hat das ganze Besitztum bei sich. Lass uns mal über ersten Satz. وَأَنَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدِ بِذَاتِهِ er ist über seinem Thron mit seinem Wesen. Bevor wir darüber sprechen, darüber, dass Allah subhanahu wa ta'ala über den Thron sich erhoben hat, sprechen wir über den Thron zuerst. Was sagen die Ulama über den Thron? Definition von Thron, linguistisch, aber auch von religiöser Sicht. Wir werden über die Beschreibung von dem Thron sprechen. Wir werden über den Ort von dem Thron, wo ist der Thron? Wir werden über die Größe von dem Thron, über sein Gewicht. Und wir werden aber auch über die zweifelhaften Angelegenheiten von den verschiedenen Sekten über Sache Thron. Nummer eins, erstmal, womit wir anfangen müssen. Der Thron und das Wissen über den Thron gehört zur verborgenen Welt. Ilmul Ghaib. Und bei Ilmul Ghaib hast du nur zwei Wege, wie du Informationen bekommst. Nur zwei, nicht drei. Zwei Wege. Nummer eins, Koran. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala über verborgene Welt spricht, wir glauben daran fest. Zweiten Weg ist As-Sunnah. Alles, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam über Allah berichtet hat. Denn er ist der Gesandte Allahs und er ist der am meisten Wissen über Allah ta'ala besitzt. Und alles, was er spricht, ist ja eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und unser Verstand ist unter dem Koran und unter der Sunnah, was verborgene Welt angeht. Weil das ist verborgen. Und etwas, was verborgen ist, davon hast du kein Wissen. Von daher hast du nichts anderes, außer, dass du dich unterwirfst und dass du die Informationen von der verborgenen Welt bekommst. Und besonders über Allah subhanahu wa ta'ala und Allahs Wesen und Allahs Eigenschaften. Keiner darf philosophieren und spekulieren und mit seinem Verstand dazu kommen, über die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, sonst wird er über Dinge sprechen, wovon er kein Wissen hat. Deswegen, was Namen und Eigenschaften angeht, wir beziehen unser Wissen nur von den Worten Allahs, wie er sich selber beschrieben hat, von den Worten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er Allah subhanahu wa ta'ala beschrieben hat. Und das ist ein großes Verbrechen. Wenn man über Allah Dinge erzählt, wovon man kein Wissen hat, und sie basieren sich nur auf Behauptungen. Es ist ein großes Verbrechen. Allah sagt im Koran in Surat al-A'raf 31, er sagt, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Sprich, das sind Gebote. Sprich, mein Herr hat Folgendes verboten. Alle schändliche Dinge, und Schirk und dann kam am Ende, und dass man über ihn etwas erzählt, wovon man kein Wissen hat. Das ist verboten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch in der anderen Aya, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا. Und sprich nicht über Dinge, wovon du kein Wissen hast, den nach dem Gehör und nach den Augen und nach deinem Herzen wirst du danach gefragt. Du wirst danach gefragt und deswegen bereite dich vor. Zwei Regeln, das ist unsere Regel, worauf wir das Ganze basieren. Und das ist ja der Scheidenweg, wo die Muslime leider in Zerstreuung. Weil in einer Zeit, wo der Islam in römische Zivilisation und persische Zivilisation erreicht hat, da kam Philosophie rein. Und dann begannen die Leute sich beeinflussen zu lassen und dann begannen sie über verborgene Welt mit ihren Aflaton-Kopf und Aristo-Kopf reinzugehen, wovon man kein Wissen hat. Und deswegen, was verborgene Welt angeht, wir sagen Taslim. Unterwerfung, Hingabe, Quelle, Koran und Sunna. Mehr nicht. Guck mal, lieber Bruder. Guck zwischen dir selbst. In deinem Körper hast du etwas Verborgenes. Du weißt nicht mal das, was dir näher ist. Wie willst du dann nochmal nach oben gehen und zu Allah subhanahu wa ta'ala? Dein Ruh, diese Seele, diese geheimnisvolle Geschöpf, diese Seele, die ist bei dir jetzt drin, in deinem Körper. Damit kannst du mich sehen. Damit kannst du auch verstehen. Damit kannst du sprechen. Und damit bist du ein lebendiger Mensch. Wenn diese Seele, dieses Geschöpf rauskommt, dann bist du wie ein Stein. Man kann dich schlagen und nichts. Du hörst nicht, du siehst nicht. Was ist dieses Geschöpf? Und Seele hat ein Wesen, ein Körper. Hat einen Wesen, ein Körper. In verborgene Welt. Wie? Wo ist der Beweis? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, إِذَا خَرَجَتِ الرُّحْ تَبِعَهَا الْبَصَرِ. Wenn die Seele rauskommt, des Verstorbenen, die Augen folgen die Seele. Also, der Verstorbene, wenn er stirbt, er sieht was? Seine Seele. Er sieht seine Seele. Und deswegen, viele von denjenigen, die sterben so. Mit offenen Augen. Deswegen die Sunna ist, dass wir die Augen zumachen. Gleich nach dem Sterben, dass man die Augen zumacht. Deswegen sagt Muhammad, إِذَا خَرَجَتِ الرُّحْ تَابِعَهَا الْبَصَرِ. Also man hat die Seele gesehen. Und der Beweis, dass die Seele auch einen Körper hat, ein Wesen hat. Der Beweis, Muhammad sagt, und wenn die Seele rauskommt, dann kommen die Engel, im Falle eines Gläubigen, kommen die Engel mit Tüchern aus dem Paradies. Und sie wickeln sie in diesen Tüchern und gehen damit hoch. Was wickeln sie denn? Dann müssen sie etwas wickeln. Von daher, das ist wieder eine verborgene Welt. Und hat ein Wesen, hat Eigenschaften. Deswegen jede Sache, die existiert, hat Eigenschaften. Was hat keine Eigenschaften und keine Beschreibung? Was? Nichts. Barakallahu fik. Was hat keine Beschreibung und keine Eigenschaften? Nichts. Aber jede Sache, die existiert, hat Beschreibung und Eigenschaften. Auch Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Und er hat sich beschrieben. Und deswegen, das ist die Grundregel. Was Eigenschaft angeht, verborgene Welt angeht, da gibt es nicht mehr mit deinen Philosophie zu spekulieren, sondern nur mit قال الله, قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم. Mehr nicht. Dann kommen wir, liebe Brüder, zu dem Al-Arsch. Was ist Al-Arsch in der arabischen Sprache? Al-Arsch ist die Mehrzahl von Al-Urush oder Arash oder Irashah. Das sind alle Mehrzahlen davon. Urush, Arash, Irashah. Das ist Mehrzahl von Arsch. Es gibt 5 linguistischen Bedeutungen von Al-Arsch. Nummer 1. Sarirul Mulk. Der Thron oder Sarirul Malik. Der Thron des Königs. Bekannt. Sprachlich. Das sagt Ibn Mandur. Ibn Mandur ist ein hohen arabischen Wissenschaftler, was Sprachwissenschaft angeht. Ibn Mandur al-Azhari al-Khalil. Das sind bekannte Namen, was Arabisch angeht. Al-Arsch in der arabischen Sprache heißt der Thron des Königs. Zweite Bedeutung, Saqful Bayt, der Dach. Der Dach von einem Haus. Der Dach von einem Haus heißt Al-Arsch. Und darüber steht ein Hadith, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, أو كالقنديل المعلق بالعرش. Wie die Lampe, die in den Arsch hängt. Und hier ist damit gemeint, in dem Dach, in der Decke. Ja? Und ein Sahabi sagt auch, كنت أسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرشي, على عرشي. Das heißt, ich habe die Lesung von Koran, von dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم gehört, als ich auf mein Arsch war. Das heißt, auf mein Dach. Dach von seinem Haus. Also sprachlich ist Al-Arsch auch eine Decke oder Dach. Al-Arsch ist auch die Säulen von etwas. Die sind auch Al-Arsch. Darüber, das sagt Al-Kisai und Al-Zajjaj, das sind auch große Wissenschaftler, was Sprache angeht und auch was Tafsir angeht. Allah Ta'ala sagt, über denjenigen, dessen Garten zerstört wurde, wir kennen das Gleichnis von den beiden mit den Gärten, وهي خاوية على عروشها خاوية على عروشها خرت على أركانها. Das heißt, alle Grundsäule von diesem großen Garten wurden zerstört. Das heißt, die hat keine nichts mehr. Und viertens, vierte Bedeutung ist Al-Mulk, Besitztum. Al-Arsch heißt Besitztum oder Königtum, oder kann man Königtum auf der Königtum? Okay, dann Besitztum. Etwas, was, wo man das ganze Besitztum hat. Ich glaube, gibt es nicht Königtum? Ja, gibt es. Also, weil kommt von Malik. Und Mulk, Königtum oder Besitztum. Also, da sagen sie, Thulla Arshuhu. Wenn ein König sein Königreich verliert, sie sagen, Thulla Arshuhu. Das heißt, sein Mulk, sein Königreich ist zerstört. Thulla Arshuhu. Das heißt, sein Königreich, sein Königtum ist zerstört, ist zu Ende gekommen. Fünftens, das ist dein Zustand. Du hast einen guten Zustand, du arbeitest, du gehst in, du hast eine Ausbildung, du hast das, du hast ein gutes, ein gleichgewichtetes Leben. Alles klar? Wenn du das verlierst, auf einmal verlierst du den Gleichgewicht in deinem Leben. Auf einmal bist du kaputt, landest du in einem Krankenhaus. Möge Allah Ta'ala uns davor bewahren. Sie sagen, ثل عرشه يعني عدم ما هو عليه من قوام أمره. Das heißt, wenn jemand das verliert, womit er sein Gleichgewicht besitzt im Leben, dann sagen sie ثل عرشه, ist zunichte gegangen, der Ärmste ist nicht mehr von seinem Zustand gut. Und darüber gibt es ein Hadith über Umar ibn al-Khattab. Ein Mann hat Umar ibn al-Khattab im Traum gesehen, nachdem er starb. Er sagt ihm, ja Umar, ma fa'ala rabbuka bik? Was hat dein Herr mit dir gemacht nach dem Sterben? Da sagt Umar ibn al-Khattab, laula anta darakani la thulla arshi. Wenn er nicht mit mir Barmherzigkeit hätte, wäre Arshi zerstört. Das heißt, wäre mein Zustand kaputt. Hier ist Arshi, wieder diesen Gleichgewicht oder Zustand. Das hier, ja genau, oder der Zustand, gleichgewichtete Zustand, kann man so sagen. Das hier bei dem Fuß, der Ferse, oder also eigentlich, was da, ja genau, das hier heißt Arshul Qadam. Das hier Arshul Qadam, Arsch von dem Fuß. Oder manche Ulama sagen, von hier bis hier, aber nicht von unterer Seite, sondern von oberer Seite. Von dieser Seite, was eigentlich draußen geht, bis vorne, Arshul Qadam. Al-Arsch von dem von dem Fuß. Also das ist die sechste.
Gleichgewichtszustand.
Genau. Ne, sechste haben wir gesagt mit dem Fuß, ja? Al-Arsch in der religiösen Sicht von den Ulama. Und wenn ich sage Ulama, Ulama ist Sunnah. Ulama al-Sunnah, Ulama al-Salaf al-Salih, die ersten drei Generationen. Was sagen sie über Al-Arsch? Sie sagen, huwa makhluqun azim. Das ist ein Geschöpf Gottes. Also Geschöpf Gottes, was gewaltig ist. Und er umfasst alles, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Er umfasst alles, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Wir werden über die Beschreibung von Al-Arsh sprechen, aber vorher sagen wir oder nennen wir die Ayat, wo Al-Arsh im Koran erwähnt wurde, auch als Geschöpf Gottes. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und das ist in Surat Al-A'raf 54 und Surat Yunus Nummer 3, steht: Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyamin. Er hat die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschaffen und dann hat sich über den Thron erhoben. Lassen wir Istawa später. Darüber werden wir auch sprechen. Ja? Aber lasst uns von Arsch. Und er hat sich über den Thron erhoben. Oder in Surat Tauba 129, Surat Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala sagt: فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتْ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Und er ist der Herr von dem gewaltigen Thron. Er ist der Besitzer von dem gewaltigen Thron. Das heißt, er hat einen Thron. Und auch in anderer Aya von Hud Nummer 7, Allah subhanahu wa ta'ala sagt: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Und sein Thron ist, war und ist auf dem Wasser. Warum sagen wir war und ist? Dieses Kana ist nicht nur er war, sondern Kana, die ist immer eigentlich. Wie وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Und Allah ist allwissend und allhörend. Hier steht Kana. كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Das heißt, er war allwissend, er war allweise und jetzt nicht mehr. Nein, in der arabischen Sprache, dieses Kana in diesem Kontext tufidu dawam, al-mudawama, das heißt, es ist eine kontinuierliche Sache. Deswegen benutzt man kana. Das heißt, es ist immer so. Allah subhanahu wa ta'ala, sein Thron ist über Wasser, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Und in Ra'd, Surat Ar-Ra'd, der Dorn, Nummer 2, Allah ta'ala sagt: Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amad tarawnaha thumma istawa'a 'ala al-'arsh. Er hat die Himmel erschaffen. Er hat die Himmel oben gebaut, ohne Säule, wie ihr sie seht. Und er hat sich über den Thron erhoben. Und in einem anderen Vers, Surat Al-Isra 42, sagt Allah: وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرْ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى. لا لا الآية: قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَنْ لَبْتَغَوْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Wenn es in den Himmel andere Götter wären, dann hätten sie sich zu demjenigen gerichtet, der den Thron besitzt. Der den Thron besitzt. Das heißt, der gewaltige Herr. Und in Surat Taha, jeder kennt diese Surah Nummer und Vers Nummer 5. Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa. Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa. Der Barmherzige hat sich über den Thron erhoben. In anderen Vers, es gibt auch Ar-Rahman, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und das ist bei Surat Al-Furqan 59, Allah ta'ala sagt: الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَن فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. Ar-Rahman, فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. Er hat sich über den Thron erhoben. Der Barmherzige, frag lieber ein Wissender. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala, der Allwissende. Und warum sagt er, was ist der, die Verbindung zwischen Ar-Rahman und Thron? Die Verbindung zwischen Ar-Rahman und Thron. Wir haben gesagt, der Thron umfasst alle Dinge. Richtig? Und was ist mit Ar-Rahman?
Allahu Akbar, guck mal. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Meine Barmherzigkeit umfasst alle Dinge. Also, auch der Thron mit Ar-Rahman, diese Verbindung ist sehr, sehr bekannt. Das hat Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah, das sind von seinen schönen Lehren, die er rausnimmt von dem Koran. Und es gibt in Surat al-Mu'minun, Nummer 86, Allah Ta'ala sagt, قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Sprich, wer ist der Herr von den Himmel und Erde und wer ist der Herr von dem Thron, von dem gewaltigen Thron? Das heißt, er ist der Herr des Thrones und der Schöpfer des Thrones. Und Allah Ta'ala sagt auch in Surat Al-Anbiya, die Propheten, Nummer 22, sagt, فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. Gepriesen sei Allah, der Herr des Thrones, gegen das, was wie sie ihn beschreiben. Und es gibt in Surat An-Nahl, die Bienen, 26, Allah Ta'ala sagt, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshi al-azim. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, der Herr des gewaltigen Thrones. Und in Surat Az-Zummar 75, da sagt Allah, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Das ist Zummar 75. Und an jenem Tag siehst du die Engel, wie sie um den Thron stehen und ihn lobpreisen. Und zwischen ihnen, zwischen den Menschen wird gerichtet. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Auch in anderer Vers, das ist Surat Ghafir, Nummer 7. Allah Ta'ala beschreibt die Engel. Er sagt, Alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Ghafir, Nummer 7. Das heißt, diejenigen, die den Thron tragen, die den Thron was? Tragen. Und diejenigen, die um den Thron sind, sie lobpreisen ihren Herrn und sie glauben an ihn und beten für die Gläubigen um Vergebung. Das tun sie gerade und die ganze Zeit. Alle Engel um den Thron, was machen sie? Sie lobpreisen. Subhanallah, Subhanallah, wa bihamdi, Subhanallah al-Azim, Subhanallah, wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Und was machen sie auch? Sie beten für die Gläubigen um Vergebung. Für dich und für mich, inshallah ta'ala, gehören wir zu denen. Ja, das ist ihre Aufgabe. Und in Surat Al-Haqqah, Nummer 17, sagt Allah Ta'ala, وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ. Und die Engel sind überall in dem Himmel. Und dann sagt Allah, und an jenem Tag tragen den Thron deines Herrn 8. An jenem Tag tragen den Thron deines Herrn 8. Das heißt 8 Engel. Also, kommen wir zur Sunna. Erstmal im Koran wurde Al-Arsch, was zu Allah gehört als Geschöpf, wurde 21 Mal erwähnt. 21 Mal. Siebenmal davon wurde genau erwähnt, dass Allah über den Thron sich erhoben hat. Siebenmal davon hat Allah Ta'ala genau betont, dass er sich über den Thron erhoben hat. Liebe Brüder, es gibt manche von den Sekten wie Al-Jahmiyya und Al-Mu'tazila und manche von Al-Asha'ira, die später gekommen sind, aber nicht alle Asha'ira, sie sagen, Al-Arsch ist kein Geschöpf. Al-Arsch heißt Königtum. Genauso wie wir in der linguistischen Sprache, aber eine von 5 Bedeutungen. Sie lassen erste, zweite, dritte und nehmen Königtum. Sie sagt, Subhanallah, warum? Warum sagt ihr, dass das Al-Arsch Königtum oder Besitztum? Sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala meint das nicht direkt und in richtige Tatsache und Wirklichkeit, sondern wenn er sagt, وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Al-Arsch, er umfasst alle Dinge, das heißt sein Besitztum. Er umfasst alle Dinge. Aber die Ulama haben ihm gesagt, ihr spricht eine Sprache, was die Araber nicht verstehen. Warum? Wieso? Da erklärt uns mal bitte,
Was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Und sein Thron liegt auf dem Wasser. Heißt das, sein Besitztum liegt auf dem Wasser? Was ist das von Arabisch? Hä? Nummer zwei. Wenn ihr sagt, Al-Arsh heißt immer Al-Mulk, Königtum und Besitztum. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ. Und acht tragen den Thron deines Herrn an jenem Tag. Das heißt, acht tragen sein Königtum. Acht tragen sein Königtum. Oder, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ. Und diejenigen, die den Thron tragen, und diejenigen, die um den Thron sind, sie lobpreisen Allah. Das heißt, die, die sein Besitztum tragen, das geht nicht. Und gehen wir noch in das Sunnah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt deutlich, dass der Thron Allahs Füße hat. Füße. Hadith, was sie nicht verleugnen und was wir auch nicht verleugnen. Denn der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim zu finden, authentisch und klar wie die Sonne. Wenn wir sagen, die Füße von dem Thron, heißt das Füße von seinem Besitztum? Das wäre wirklich chinesisch. Nicht mal die Chinesen reden so. Ja? Das ist eine Sprache, was kein Mensch auf der Erde hat. Das heißt, die Füße des Thrones, die Füße seines Besitztums. Total verwirrend und total falsch. Und wo ist der Hadith? Was sagt der Hadith, dass der Thron Füße hat? Ohne Zweifel. So sind Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Alles, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns sagt, wir nehmen es. Wir wissen, was Füße sind. Wir wissen, was Füße sind. Das ist Fuß, das ist auch Fuß. Auch der Kamel hat Fuß. Und jeder hat einen Fuß, bestimmten Fuß. Aber das Wie von den Füßen des Thrones kennen wir nicht. Ist das nicht wunderschön? Ist das nicht einfach und simpel, was jeder Mensch kennt? Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß einmal mit seinen Gefährten. Al-Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim und wurde überliefert von Abu Sa'id al-Khudri. Er sagte, Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun ja'a Yahudi. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß mit uns, dann kam ein Jude zu ihm. Er sagte ihm, Ya Abul Qasim, O Abul Qasim, das war sein Kunya, sein Ruf, Name. Ya Abul Qasim, daraba wajhi ahadu ashabik. Einer von deinen Gefährten hat mich in Gesicht geschlagen. فقال من؟ Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer hat dich geschlagen? Da sagte, قال رجل من الأنصار, ein Mann von den Medina-Bewohnern. Dann sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ادعوه, ruf ihn mal zu mir, ruf ihn mal zu mir. Dann kam der Mann. Da fragte ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, أضربته? Hast du ihn geschlagen? Im Gesicht? Hast du ihn geschlagen? أضربته? فقال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. Ich habe ihn gehört, wie er schwört auf dem Markt. Er sagt, bei Allah, bei demjenigen, der Moses vor allen Menschen auserwählt hat. Und dann hat er ihn geschlagen. Und dann sagte er ihm, Ay, Khabith, ala Muhammad, du Schmutziger. Und das ist ein Fehler. Das ist falsch, was dieser Mann. Und wir kennen das von Hadith, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn davon, sowas ist kein Handlung von einem Muslim. Aber was uns interessiert, kommt noch. Der Mann hat geschworen, bei demjenigen, der Moses vor allen Menschen bevorzugt hat. Was fällt ihm ein? Auch über Muhammad? Dann hat er ihn geschlagen. Er sagt ihm Khabith und dann schlägt er ihn. Da sagt sie ihm, ich war aber zornig. Ich konnte mich nicht halten und dann habe ich ihn auf dem Gesicht geschlagen. Dann sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من ينشق أو تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من صعق أو صعق أم حسب بصعقته الأولى. Der sagte ihm, bevorzugt nicht oder macht keinen Vorzug und keinen Unterschied zwischen den Propheten. Macht keinen Vorzug zwischen den Propheten. Dann sagt er ihm, wenn die Menschen mit dem Schreck auferweckt werden von ihren Gräbern zum Tag der Auferstehung, ich bin der Erste. Ich bin der Erste, wo die Erde sich aufmacht, damit ich rauskomme. Das heißt, der Erste, der von der Erde rauskommt, ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und was sagt er? Als ich draußen war, ich fand Moses. Ich fand Moses. Er hält an einem Fuß von den Füßen des Thrones fest. Er hält an einem Fuß von den Füßen des Thrones fest. Dann sage ich mir, entweder ist er vor mir auferweckt worden, oder Allah hat ihm diesen Schreck schon gegeben, als er das Treffen mit Allah vereinbarte und er wollte ihn sehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala kam und nur das Licht, das Anfang vom Licht, hat das Berg zerstört. Was ist mit Musa passiert? Aus Schreck ohnmächtig geworden. Da sagt, entweder ist er auferweckt worden vor mir, oder Allah hat ihm diesen Schreck schon mal gegeben und er wollte ihm das nicht nochmal geben. Was interessiert uns von diesem Hadith? Fuß von den Füßen des Thrones. Das heißt, der Thron hat Füße, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt.